Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers.
Hallo und herzlich willkommen bei den Red Cliff Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Hi, bis jetzt.
Ich weiß nicht, ob du zumindest einmal diesen Punkt tatsächlich getroffen hast, aber ich glaube zumindest einmal in den mittlerweile 36 Folgen hast du es geschafft. Ich bin euer Gastgeber Henny.
Ich bin Eiko, hallo, und ich rechne immer schon nicht mehr damit, dass du mir die Pause lässt, weil du manchmal einfach bis jetzt schon selber sagst. Ja. Aber ich begrüße mich und dich und alle herzlich gleichermaßen und weisen und freue mich heute auf diese Folge.
Genau, wir sind der Podcast, der sich chronologisch durch die gesamte Filmografie von Daniel Radcliffe geguckt hat. Heute können wir es das erste Mal in der Vergangenheitsform sagen. Wir sind tatsächlich durch, aber wir haben uns tatsächlich noch Material für 3 Folgen überlegt, was wir abarbeiten wollen. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir heute nur zu zweit. Epi ist, wo ist er eigentlich, wandern, ne? Im Urlaub.
Im Urlaub, im Ausland, mit dem Auto, Roadtrip.
Ja, irgendwie sowas.
An jeder Ecke steht ein Elefant.
In der freien Natur. Und ja, wie gerade gesagt, haben wir noch Material für 3 Folgen. Und heute ist eine ganz besondere Folge für dich, Eiko, weil du die dir lange gewünscht hast. Und es war lange nicht klar, ob wir diese Folge machen. Und weil Epi jetzt weg ist, brauchten wir Material. Denn wir sind heute in der Interview-Special-Folge, weil wir in der wir uns über Interviews über Daniel Radcliffe unterhalten. Über besondere Interviews, weil wir bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Interviews hast du gefühlt an Lebenszeit geguckt mit ihm im letzten Jahr?
Ich habe über die Jahre eigentlich echt immer viel geguckt mit ihm und jetzt die letzten Wochen aber nochmal einiges geschaut. Ich denke, es sind einige Klassiker bei mir dabei. Hoffentlich auch vielleicht einige Sachen, die man vielleicht noch nicht so kennt, auch wenn man ihn gerne mag und viel schon geschaut hat. Aber ich habe relativ viel geschaut. Und du?
Unendlich Lebenszeit. Ich will es gar nicht bemessen, aber es ist bestimmt, ich würde fast vermuten, jedes Interview nur mit Daniel Radcliffe, was es auf YouTube gibt, also wo nicht irgendwie noch andere Cast-Leute dabei sind oder in irgendeiner Talkshow oder so ist mit anderen Gästen, habe ich vermutlich gesehen. Oder zumindest 90% der Interviews mit Daniel Radcliffe, die es auf YouTube gibt, habe ich wahrscheinlich gesehen.
Dann bin ich gespannt, ob du alle kennst, die ich vorstelle.
Jetzt habe ich wahrscheinlich das viel zu hochtrabend gesagt und kenne wahrscheinlich nichts davon.
Wahnsinn.
Wir wollen heute nicht so lange um den heißen Brei herumreden, wie wir es sonst tun. Wir haben beide 5 Interviews rausgesucht. Wenn ich es richtig verstanden habe, hast du auch eine richtige Top 5 der besten Interviews.
Ich habe eine Top 5, ja.
Ja, ich habe 5 Interviews. Und wir werden die jetzt gleich abwechselnd vorstellen, beschreiben, wenn wir es technisch hinkriegen, vielleicht sogar einen Ausschnitt daraus einblenden, aber wahrscheinlich nicht bei allen. Das wäre, glaube ich, zu viel Arbeit. Ich muss aber vorneweg sagen, ich finde Daniel Radcliffe als Interviewpartner, vielleicht fahre ich jetzt gerade die Folge durch die Wand mit dieser Aussage.
Das ist jetzt deine These, ne?
Genau, das ist meine große These.
Oder willst du die am Ende sagen?
Nee, ich brauche die, weil das ist meine These, warum die 5, die ich mir ausgesucht habe, warum ich mir die 5 ausgesucht habe.
Okay, also jetzt kommt Hennys große These. Ich bin gespannt, ich kenne sie auch noch nicht.
Drumrolls. Deine These. Kannst du Drumrolls da einbinden? Weil, ich meine, wir nehmen die Folge heute auf und müssen sie heute online stellen. Aber kannst du Drumrolls da einbinden?
Ich werde mein Bestes tun.
Nein, lass es. Quatsch. Ich finde, Daniel Radcliffe als Interviewpartner ist sehr professionell. Er ist jemand, der, wenn du...
Ich dachte, das war's schon, Henny. Gute These. ich stimme dir zu.
Wenn du ihn im Interview siehst, er ist immer direkt im Charme-Modus. Charme mit Charme. Und es ist ja einfach ein Teil seines Jobs. Und ich habe so das Gefühl, wenn man ihn in den meisten Interviews, in denen man ihn sieht, ist er direkt darin und lässt sich da auch nicht wirklich rauskicken, durch irgendwas stören, was im Interview passiert, egal wie unvorbereitet die Interviewpartner sind, egal wie absurd die Situationen sind, in denen die Interviews geführt werden. Aber dadurch, finde ich, war es für mich schwierig, Interviews rauszusuchen, die ich irgendwie besonders finde, weil er ist immer so genau da drin, dass er quasi genau das sagt, was er jetzt über den Film sagen muss. Das ist häufig, ja, das ist quasi genau häufig, er genau das verkauft, was er verkaufen soll, aber es nicht noch einen Schritt weiter, noch einen Schritt persönlicher, noch einen Schritt unter die Haut geht. Und als Beweis dafür ist das erste Interview, was ich mir nochmal angeguckt und rausgesucht habe. Ich weiß nicht,
ob du es kennst. Kann ich da kurz reingehen?
Ja, grätsch rein.
Ich würde dir, glaube ich, in Teilen zustimmen, aber ein bisschen positiver das Ganze drehen. Also dadurch, dass Dan einfach schon seit seinem 11. Lebensjahr in dieser ganzen Branche ist, hatte er, glaube ich, die Möglichkeit, sich auch unglaublich viele Skills, nicht nur schauspielerisch und alles, was Schauspielerdasein betrifft, sich abzugucken, sondern eben auch, was die Interviews anbelangt. Wenn man sich ganz frühe Interviews anschaut mit ihm vom ersten Harry Potter Film, ich muss die ganze Zeit niesen, ich bin gespannt, ob gleich noch was passiert.
Oh, bestimmt.
Sieht man ja auch, wie locker Rupert Grint zum Beispiel ist und wie er es auch immer so Scherze macht mit den Reportern und den Fragenstellern und so weiter. Und ich glaube, wenn du so jemanden an deiner Seite hast für 8 bis 10 Jahre, dann guckst du dir auch unglaublich viel ab. Und ich finde, das merkt man in heutigen Interviews. Man merkt so eine Mischung aus seinen auch Interview-Weggefährten. Also ich glaube, dass er sich von der Professionalität auch viel von Emma Watson zum Beispiel abgeguckt hat und vom Charme und Witz und so weiter auch viel von Rupert Grint oder eben auch den erwachsenen Schauspielern. Und er hat dabei aber auch so eine erfahrene, zurückgelehnte Art, die ihm sehr dabei hilft, auch einfach charmant zu sein. Es gibt ein paar Interviews, finde ich, da wirkt er auch sehr aufgeregt und aufgedreht. Da habe ich auch ein paar mit auf der Liste. Mhm. Die können dann auch teilweise ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, unangenehm zu gucken sein, aber anstrengend teilweise. Es gibt ein Interview bei Craig Ferguson, den ich ansonsten wirklich, wirklich mag. Aber da hat man einen totalen Kontrast zwischen Dan, der total aufgeregt ist und sich auch irgendwie viel verhaspelt, sehr schnell redet, und Craig Ferguson, der die ganze Zeit irgendwie versucht, so eine ruhige Haltung einzunehmen, um auch Dan zu beruhigen. Und es klappt einfach nicht und die beiden reden aneinander vorbei. Ich habe entdeckt, dass er da zu Besuch war als Gast und dachte, das kommt bestimmt in meine Liste, und ich fand es sehr, sehr anstrengend. Ich habe es tatsächlich noch zu Ende geguckt, hatte aber mehrfach überlegt, ob ich es ausmache. Ein schlimmer Moment war, Dan hat ihn immer Dude genannt, und irgendwann sagt Craig Ferguson sogar so, don't ever call me Dude. Und es ist lustig gemeint, aber man merkt, da ist so eine bestimmte Disparenz. Und ja, also ich würde dir komplett zustimmen, aber er hat manchmal Interviews, da ist er sehr aufgedreht. Und hat eine Prise zu viel diesen self-deprecating Humor.
Wie alt ist er in dem Interview? Ist das eins der frühen oder?
Ende 20, glaube ich.
Okay, dann doch so schwer. Mhm. Ja.
Okay, ja. Mach gerne weiter mit deinem ersten Interview.
Genau, ich würde dir auch zustimmen, er hat es halt wirklich von Kindesbeinen an gelernt, und das merkst du einfach. Er ist durch und durch Profi, guter Soldat und dient dann in Interviews immer dem Film. Was ich deswegen interessant finde, ist sein Hot Ones-Interview, weil das ganze Konzept von Hot Ones, für die, die es nicht kennen, die, wie sagen sie immer, die Show mit den heißen Chicken Wings und den noch heißeren Fragen.
Ah, ja.
Mhm. Oder nee, Quatsch, oder andersrum, heiße Fragen und noch heißere Wings, wo Stars furchtbar scharfe Soßen auf Chicken Wings essen und gleichzeitig Fragen beantworten müssen. Und das ganze Konzept der Show ist ja quasi, hinter diese Interviewfassade von Stars zu kommen, die in eine Ausnahmesituation zu bringen.
Mhm.
Und vor dem Hintergrund ist interessant, sich das Daniel Radcliffe-Interview da anzugucken und zu schauen, wie cool er in diesem Interview ist. Also wie das bei ihm tatsächlich gar nicht funktioniert. Und wie, so der tiefste Einblick, den er da gibt, ist, dass er halt so B-Movies mag. Was nicht in sonderlich anderen vielen Interviews ist. Und es ist einfach, ja, das ist interessant, weil man da quasi diese Methode an ihm abprallen sieht.
Das ist krass, ja.
Ja. Du hast deine in der Top 5, startest du mit Nummer 5 bei dir, oder?
Ja, mache ich. Willst du mir noch sagen, ob ich einen Ausschnitt aus dem Video einblenden kann?
Ich wüsste nicht, welchen. Das ist zu viel. Das ist, glaube ich, eins. Ich hätte gleich eins, wo du einen einblenden kannst. Aber ich befürchte auch nur einen.
Okay, alles klar. Dann komme ich jetzt zu meinem fünften Platz in meiner Top 5. Und ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich auch ein bisschen chronologisch durchgegangen bin und vorgegangen bin. Das heißt, auf Platz 5 ist eins der ältesten in dieser Liste. Und auf Platz 1 ist ein relativ aktuelles. Auf Platz 5 ist bei mir das erste Mal, dass Daniel Radcliffe bei Jonathan Ross zu Gast ist. Einem sehr charismatischen englischen Talkshow-Host. Kennst du das Interview?
Kommt drauf an, worum es da ging. Das müsstest du jetzt noch sagen. Also
ein Stichwort ist wahrscheinlich, was darf Daniel Radcliffe jetzt? Denn er ist gerade 16 geworden.
Ja, da klingelt irgendwas bei mir. Das ist eins dieser Kinder. Ja, erzähl weiter.
Ja, genau. Und Jonathan Ross hat irgendwie eine sehr, sehr gute Art, mit ihm umzugehen in dem Alter und findet irgendwie genau den Humor, von dem beide in der Situation profitieren können. Und es kommt zu so einer humoristischen Win-Win-Situation im Grunde. Die beiden kriegen es da also wirklich in so einen geistreichen Austausch zu gestalten, obwohl Jonathan Ross zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch irgendwie 30, 40 Jahre älter ist als Dan. Und Dan ist am Anfang sehr, sehr aufgeregt und sehr aufgedreht. Aber das legt sich auch mit der Zeit. Das ist aber auch ein Interview, wo das extrem süß ist. Und man merkt, wo seine Entwicklung hingeht, was sein späteres Interviewdasein und seinen späteren Charakter anbelangt. Weil so mit 16 bist du ja noch nicht so wirklich fertig gebacken, sage ich jetzt einfach mal als Mensch. Und er zeigt viel von dem Humor und der Art und Weise, wie er mit Leuten umgeht, schon in diesem Interview.
So ein historisch interessantes Interview quasi.
Ja, auf jeden Fall.
Für Leute, die viel zu viel Danny Radcliffe-Interviews gucken, so wie uns. Für Danny Radcliffe, weiß ich nicht, Akademiker. Danny Radcliffe-Profis, können wir uns Danny Radcliffe-Profis nennen?
Alumni. Danny Radcliffe-Alumni.
Das ist auch gut.
Your eyes are quite large. They're quite large eyes. You look a bit like you could also have been in Lord of the Rings. You've got those kind of big eyes that the fella has from that film.
Okay. Yours are lovely as well, Jonathan. But, I mean,
Youngest guest, most polite guest.
No, I mean, I've sort of grown up with them, so I don't really notice.
Of course, yeah, you...
Mine, also ich habe keine Nummer 4, aber das die nächsten Interviews, Plural, die ich interessant finde, und das klingt jetzt ein bisschen fies, ist aber lieb gemeint, vielleicht ist es lieb gemeint, ich weiß es nicht, sind quasi alle Interviews zu Flucht aus Pretoria.
Okay.
Weil das einige der seltenen Interviews sind, wo Daniel Radcliffe ins Schwitzen kommt. Das hatte ich in der Folge dazu schon angesprochen. Er wird dann immer zu irgendwelchen politischen Sachen, zur Apartheid etc. gefragt.
Ja.
Und er springt immer so ums Eck und versucht sich da abzusichern und sagt immer, nein, ich als weißer, reicher Schauspieler sollte da eigentlich nichts zu sagen. Und es gibt natürlich Leute, die da eine viel wichtigere Perspektive drauf haben. was cool ist aber was auch interessant ist, ist, dass er halt diesen Film, der, wir haben es in der Folge besprochen, sehr schwer zu verkaufen ist, ein Film über Apartheid nur mit Weißen, tatsächlich schafft, gut in diesen Interviews zu verkaufen. Und ich weiß auch noch, das erste Mal, dass ich mich für diesen Film überhaupt interessiert habe, den ich im Nachhinein tatsächlich ziemlich gut fand, war, als er es in einem Interview als Heistfilm beschrieben hat und genau dargelegt hat, dass es um diese verrückte Art geht, auszubrechen. Und da hat er also entweder er oder das Marketing-Department haben da genau quasi den Nagel auf den Kopf getroffen. Und das ist einerseits interessant und das andere ist einfach, wenn man wirklich Daniel Radcliffe Angstschweiß schwitzen sehen möchte, muss man einfach nur bei YouTube Escape from Pretoria Daniel Radcliffe Interview eingeben.
Sehr schön, sehr gut. Okay, ja, aber das ist schön zu sehen, dass sich das da auch so durchzieht. Ich meine auch als, es ist ja auch so, als Star hast du ja auch an einem Interviewtag teilweise 10 bis 12 Stunden Interviews durchgängig, ne? Nicht nur für die großen Sender oder Magazine oder YouTube-Kanäle oder Influencer oder was auch immer, sondern auch für lokale Radiosender und TV-Sender und so weiter. Das heißt, du wirst ja auch immer dieselben Fragen gestellt. Ne? Und
es ist immer schön, diese Videos durchzusehen, wo er immer vor dem gleichen Hintergrund sitzt und du weißt, okay, er sitzt jetzt seit Stunden da. Bei dem Kimmy Schmidt-Special siehst du dann mehrere Interviews, wo ihm Leute sagen, du kannst dir bei mir die Fragen aussuchen. Und du denkst dich schon, ah, okay, er ist diesen Scheiß jetzt schon gewohnt und jeder Interviewer kommt mit der gleichen Idee.
Ja, man könnte eigentlich auch schon, wie wir es auch für unseren Podcast machen, wir arbeiten ja an einem Podcast-Bingo, das wir euch gern zur Verfügung stellen wollen, könnte man auch ein Daniel Radcliffe-Interview-Bingo machen. Und ganz oben für mich würde die Frage stehen, I've seen you grow up. Weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gehört habe. Und da muss ich das jedes Mal mit anhören. Wobei er auch eine sehr gute Erwiderung darauf hat. Nämlich, dass er sagt, dass er zu einer Art Gradmesser für das Alter anderer Leute geworden ist. Mhm. Weil andere Leute an ihm immer erkennen, wie alt sie selber sind. Und sich dann erschrecken, dass sie schon so alt sind.
Oder die typische Harry Potter-Frage, die in jedem Interview kommt. Meistens am Ende. Egal, um welchen Film es geht.
Hilf mir auf die Sprünge, welche meinst du?
Ich meine einfach nur, dass immer eine Frage zu Harry Potter in jedem Interview kommt, auch wenn 10 Jahre später, wo er ganz andere Sachen in der Zwischenzeit gemacht hat, egal was er bewirbt in jedem Interview, die Interviewleute müssen eine Frage zu Harry Potter stellen, damit sie das irgendwie in die Überschrift packen können.
Ja, das stimmt. Mein vierter Platz kommt auch aus der Harry Potter-Zeit. Da ist er gerade 15, aus dem Jahre 2004. Da ist er zu Gast bei Conan O'Brien. Und ein sehr, sehr aufgedrehtes Interview. Er kommt fast nicht
Conan
zur Ruhe.
Conan O'Brien, ne?
Genau. Und am Ende zeigt er eins seiner versteckten Talente. Das Video heißt auf YouTube Daniel Radcliffe shows Conan his freakish talent. Und er fragt, ob er hinter Conan O'Brien gehen kann, hinter dessen Pult, legt seine Hand auf das Pult und dreht seine Hand
das
vermeintlich um 360 Grad. Und das ist, es ist so verrückt. Also ich finde, es erweitert Daniel Radcliffes Charakter um so eine interessante Facette, dass er gerne an so verrückten Talenten arbeitet und gerne seine verrückten Talente unter Beweis stellt. Dazu passt auch gleich mein Platz 3. Was dazu auch passt, ist, wenn man eingibt bei YouTube Daniel Radcliffe Tongue, also Zunge, dann kann man sehen, was er für verrückte Tricks mit seiner Zunge drauf hat. Da lässt er gerne Interviewer langsam bis 3 zählen. Und er macht dann bei der 1 erst eine Rolle mit seiner Zunge. Also schreckt die Zunge raus und macht so ein U im Grunde. Bei der 2 macht er dann 2 Us, also kriegt es irgendwie hin, seine Zunge in der Mitte so hochzuheben, dass es 2 Us sind und oder Os kann man auch sagen, und bei der 3 macht er halt 3. Und er kann das in einer unfassbaren Geschwindigkeit, und es gibt etliche Clips, wo er das macht. Das hat er gefühlt eine Zeit lang überall gemacht. Also sehr witzig, diese Talente. Und das mit der Hand, das habe ich so in der Form noch nie irgendwie ein anderes machen sehen. Das fand ich irgendwie verrückt und
lustig. Es sieht ziemlich furchtbar aus. Ich würde jedem Zuhörer davon abraten, sich das anzugucken.
The thing that I did that kind of clinched the audition, I think, is I can rotate my hand 360 degrees.
What?
So if I take my, I can just turn it.
Ah! 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 Wow! Look at that!
And then kind of just spins back around like that. So. Yeah. That's what did it.
That's an incredible.
That's the only thing I have.
Wir haben tatsächlich noch gar nicht so viel Überschneidung, was ich interessant finde. Vielleicht kommt das ja noch. Wobei ich gespannt bin, ob du das, was ich jetzt habe, auch auf deiner Liste hast. Mhm. Und zwar das, wie ich finde, unterhaltsamste, nicht unbedingt tiefgehendste, aber das witzigste Daniel Radcliffe-Interview, was ich je gesehen habe.
Jetzt bin ich gespannt.
Das, was er vor einem Jahr bei Stephen Colbert gegeben hat, während der Corona-Pandemie, wo beide zu Hause sind, das ist sehr zu Beginn der Pandemie, wo quasi Colbert versucht hat, seine ganze Show, weil erste Welle und kannst keine Fernsehshow mehr wie gewohnt machen, von zu Hause aus zu gestalten, ohne seine Techniker, wo er dann mit seiner Familie quasi versucht hat, die ganze Showtechnik zu Hause zum Laufen zu kriegen. auf der einen Seite und Daniel Radcliffe auf der anderen Seite quasi mit seinem Laptop einen Skype-Call macht und hinter sich ausgedruckt hat, dass das Logo von der Late Show mit Stephen Colbert und das an die Wand geklebt hat auf so ein DIN A4 Papierblatt. Und die Technik funktioniert nicht. Und sie hören sich erst nicht und es geht quasi erstmal alles schief, was schief gehen kann und dann geht es quasi hauptsächlich um Corona und was sie in der Zeit gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch das erste Mal, wo er damit angibt, dass er in der Zeit seinen Jurassic Park aus Legos gebaut hat, also Daniel Radcliffe. Und es ist einfach ein sehr witziges Interview, was tatsächlich auch relativ lange geht, fast 14 Minuten. Und ungefähr ein Drittel der Zeit sind quasi die technischen Schwierigkeiten, wie sie es nicht hinkriegen, sich miteinander zu verbinden.
Das klingt sehr lustig, ich kenne es tatsächlich nicht. Ich habe es mir schon hier jetzt im Hintergrund aufgemacht.
Ja, es lohnt sich. Guckst, das wundert mich, dass du dich das noch nicht kennst. Das ist eigentlich so eins von der, was so ein bisschen viral ging.
Ich habe das gerade aufgemacht, beziehungsweise ich habe das hier gesucht bei YouTube und es steht, ich hätte es geguckt, also der rote Balken ist komplett durchgegangen, aber ich habe es nicht geguckt.
Dann ich weiß nicht, warum mal, das da so steht. Dann habe ich dir das bestimmt mal geschickt und du hast es wieder vergessen.
Ja. Ja, behaupte du mal deine Sachen. Oder Ronja hat es geguckt, das kann auch sein.
Das kann natürlich auch sein. Ronja, deine anonyme Mitbewohnerin.
Voll anonym. Ja. Okay, das bringt uns zu unserem Platz 3. Ich habe ja gerade schon von den Talenten erzählt und davon, dass er gerne manchmal verrückte Sachen macht und trainiert. Es ist der Blackalicious Rap. Du kennst ihn bestimmt.
Der ist berüchtigt, ja.
Bei Jimmy Fallon. Wahrscheinlich auch eins der viralsten, nehme ich jetzt einfach mal an. Ich gucke mal gerade nach, wie viele Aufrufe das hat. Oha, ja, 114 Millionen Aufrufe. Unfassbar. Es ist ein Rap von der Band Blackalicious mit dem Namen Alphabet Aerobics und es ist ein Rap, der alphabetisch ist und darauf aufbaut, dass ich glaube zwei oder vier Zeilen immer mit demselben Anfangsbuchstaben losgehen und es geht halt bis Z durch und der Beat wird immer schneller und er wird halt bei der Jimmy Fallon Show immer schön begleitet von den Roots, die natürlich auch sehr drauf haben und rappt das Ganze extrem gut runter, hat ein gutes Rhythmusgefühl, alles Mögliche, verschluckt auf eine sehr edle Art und Weise das N-Wort einmal, was eigentlich im Originaltext vorkommen würde.
Das habe ich mich tatsächlich letztens gefragt. Ist das N-Wort in diesem Rap und was macht er da?
Ja, genau, er verschluckt es so ein bisschen. Beziehungsweise, ja, er verschluckt es nicht. Ich glaube, er lässt es im Grunde einfach aus.
Ja.
Es ist nicht nur extrem beeindruckend, was das Rappen anbelangt, sondern auch extrem beeindruckend, was anbelangt, dass er sich das alles merkt, diesen ganzen Text und so auf die Reihe kriegt. Und es ist einfach auch gut aufgemacht mit der guten Musik, der guten Live-Musik und dass hinter ihm halt Jimmy Fallon die Karten mit den Wörtern, die da draufstehen, oder ich glaube, mit den Buchstaben, also wegwirft, wie im alten Bob Dylan-Video, die Karten weggeworfen werden und so. Es ist einfach ein audiovisueller Genuss. Und dazu passt auch ein Clip, wo er mit seiner Freundin bei einer Karaoke-Feier Real Slim Shady rappt, wenn man ihn gerne rappen hört. Und seine Freundin ist im Prinzip sein Hype-Man, also er rappt immer die Strophen. Und er erzählt in einem Interview, dass er darüber nachgedacht hat, auf die Bühne zu gehen und das Lied zu rappen, aber dass er keine Lust hatte, den Refrain zu singen, weil im Refrain sich halt so vieles immer nur wiederholt. Und dann meinte wohl seine Freundin, ach komm du, dann mach ich das. Und deswegen kann man ihn mit seiner Freundin da auf der Karaoke-Bühne sehen. Und wer noch mehr sehen möchte, wie er sich verrückte Texte merkt und die vorträgt, es gibt einen Clip, wo er das Tom Lehrer-Lied singt, wo der das Periodensystem in Reimform vorgetragen wird.
Ja. Das Blackalicious-Ding ist, glaube ich, das meistgesehenste Daniel Radcliffe-Interview
auf YouTube. Das kann sehr gut sein. Ich habe es bis gerade gar nicht gecheckt, aber es ist schon.
Das ist ja tatsächlich sogar so berühmt, dass er in anderen Interviews darauf angesprochen wird, wie er in diesem Interview, beziehungsweise, es ist ja nur zum Teil ein Interview, wie er da gerappt hat. Each and every energetic epileptic episode elevated etiquette. Furious, fat, fabulous, fantastic. Flurries of funk felt feeding the fanatics. Gift got great, global goods gone glorious. Getting godly in his game with the glorious. Hit him high, hella high, historic. Das ist mir tatsächlich gerade die perfekte Überleitung gebaut. Mhm. Und ich werde tatsächlich immer gespannt, ob wir wirklich es schaffen, 10 verschiedene Interviews zu empfehlen. das würde mich tatsächlich sehr überraschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird dich das, also wenn das nächste nicht bei dir ist, dann haben wir, glaube ich, gar keine gemeinsam. Mhm. Und wenn du das nächste nicht kennst, wirst du jetzt eine kleine Gehirnexplosion erleben, mindblown erleben. Was heißt mindblown auf Deutsch? Wie sagt man das? Dein Verstand wird
weggepustet.
Explodiert. Weggepustet, ja. Und zwar, du hast ja gerade schon Dans Freundin angesprochen. Ich nehme an, du sprichst von Aaron Dark, seiner aktuellen Lebensgefährtin.
Ja.
Kennst du die Geschichte, wie sich die beiden kennengelernt haben?
Warte. Ich habe dazu was gehört. Das war das nicht am Set von Harry Potter?
Nein. Okay, dann kennst du die Geschichte nicht. Es ist nämlich in der Folge zu dem Film, um den es geht, habe ich vergessen, das anzusprechen. Und das hier ist jetzt quasi die letzte Gelegenheit, das anzusprechen. Aber es ist ein sehr wichtiger Fakt aus Daniel Radcliffes Leben. Und eigentlich, also ich kann es kaum glauben, dass das im Laufe dieses Podcasts bisher nicht angesprochen wurde. Das Interview, um das es geht, ist sein Interview mit People Magazine. Das gibt es in der Kurz- und in der Langform. Und die Kurzform, das ist quasi der Knackpunkt. Der Rest des Interviews ist ein typisches Daniel Radcliffe-Interview. Das ist okay, aber es ist nichts Besonderes. Was besonders ist, wie er die Interviewpartnerin schockt, als er ihr erzählt, wie er seine Freundin kennengelernt hat. Das Video heißt auf YouTube, Daniel Radcliffe met the love of his life while shooting. Kill your darlings. Weißt du schon, in welche Richtung es geht?
Nee.
Ja, und zwar haben sich Daniel Radcliffe und Aaron Dark bei dem Dreh von Kill Your Darlings getroffen. Sie hat eine kleine, aber wichtige Rolle in dem Film. Und zwar haben sie sich kennengelernt in der Szene, wo Daniel Radcliffe in der Bücherei einen Blowjob bekommt und dabei Dane DeHaan so verliebt anguckt. Also von der Bibliothekarin bekommt er diesen sexuellen Akt geschenkt. Und aber es geht natürlich im Film, weil es ja um die Beziehung mit Dane DeHaan gibt, guckt er dabei ihn an und kommt dann, als er und guckt ihn dabei an. Und die Schauspielerin, die ihn in dieser Szene spielt zu befriedigen, ist Aaron Dark. Das ist der Tag, wo sich die beiden kennengelernt haben. Und er spricht im Interview darüber, dass er sagt im Interview, die Chemie in der Szene ist echt. Also, dass sie sich mögen, weil sie tatsächlich bei dieser Szene festgestellt haben, dass sie aufeinander stehen. Und seitdem, wann war der Film? 2012, 2013? 8 oder 7 Jahre sind sie jetzt zusammen. Und in dem Interview erzählt er diese Geschichte auf eine sehr, sehr spannende Weise. Und du siehst aber in dem Moment, wo er halt quasi, also ich meine, er wird auf Kill Your Darlings angesprochen. Und dann sagt er, es ist ein sehr wichtiger Film, weil er seine Freundin da getroffen hat. Und die Moderatorin fragt, wie hast du sie denn getroffen? Und dann erzählt er das. Und du siehst, dass die Moderatorin nicht auf diese Antwort vorbereitet war. Und ich meine, sie ist jetzt in der dritten Staffel Miracle Workers. Das ist jetzt das erste Mal, wo sie wieder zusammen on screen sind.
Cool. Sehr schöne Geschichte.
Und du kanntest die Geschichte noch nicht, wie ich annehme.
Ich kannte die nicht, nein. Okay. Mega.
It'll be a hell of a story to tell our kids one day because of what our characters do with each other.
What happens?
Well, her character gives my character in a library. That's how we met. So you know that was the beginning of our beautiful relationship. And one day
we happen to have that clip up next.
Ja, ich würde sagen, Platz 2 ist auch ein Interview, wo man merkt, wie professionell Daniel Radcliffe einfach mit allen möglichen Interviewsituationen umgeht. Vor allen Dingen, wie du auch schon angesprochen hast, dass er halt total professionell, locker und charmant bleibt, auch wenn die Interviewer irgendwie schlecht vorbereitet sind. Und dieses Interview ist das Interview, das wir mit ihm geführt haben. Okay. Ich muss zugeben, auch wenn ich es mir jetzt nochmal angucke, denke ich mir, okay, wir hätten irgendwie das alles ein bisschen anders aufbereiten können. Wir hätten es vielleicht woanders machen sollen als bei mir im Wohnzimmer. Wir hätten vielleicht andere Sachen machen können, als ihn dauernd von unserem Theme-Song überzeugen zu wollen. Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. Man kann leider ja nicht in der Zeit zurückreisen. Ja, es ist trotzdem ein tolles, tolles Interview geworden. Ich hatte irgendwie trotzdem das Gefühl, wir hatten eine gute Chemie zu viert. Da war irgendwie was. Da war was in der Luft. Ein Spark war in der Luft. Auch wenn nicht alles glatt gegangen ist. Aber eigentlich war es schon gut. Es war schon ein sehr gutes Interview.
Es ist ein sehr gutes Interview, was wir definitiv in echt geführt haben. Mein Lieblingskommentar zu diesem Interview ist, warum glaube ich euch irgendwas?
Ja.
Aber ich sag's immer wieder, einer der Top 5 Momente in meinem Leben, wo wir Daniel Radcliffe in deinem Wohnzimmer tatsächlich in echt, ohne irgendeinen Hauch von Ironie oder wirklich in echt interviewen durften für 2 Minuten und dann musste er leider wieder weg während der Corona-Pandemie. Verrückt. Wirklich passiert ist.
Alleine schon, wie wir aufstehen, ihm die Hand geben wollen und er einfach sitzen bleibt und uns so zunickt. Allein das, was einfach auch was für ein Power-Move, oder?
So sympathisch, ja.
Also Wahnsinn, einfach was für ein Typ. Was für ein Typ.
Daniel, wir haben den weltweit ersten Podcast über dich gestartet.
Tja, und wir sind einfach so aufgeregt, dich endlich interviewen zu können.
Und deswegen unsere erste Frage.
Bist du auch so aufgeregt, uns zu treffen?
Well, it's my job. I'm getting paid to do this.
Oh, wir dachten, du kennst uns vielleicht.
No.
Nicht?
No.
Daniel, was war deine erste Reaktion, als du gehört hast, dass Leute einen Podcast...
Wie soll ich das jetzt überbieten? Ich habe ja tatsächlich nicht das irgendwie so gerankt wie du, wobei mich natürlich interessieren würde, was unser Interview mit Daniel noch überbieten kann. Aber das interessanteste Interview mit Daniel Radcliffe, was tatsächlich bei mir wahrscheinlich auf Platz 1 stehen würde, auch wenn das andere nicht gerankt ist, ist das Interview mit ihm und Elijah Wood zum jeweils 20-jährigen Jubiläum der ersten Harry Potter und Herr der Ringe Filme in Empire Magazine, dem britischen Filmmagazin. Weil, ich habe ja eingangs gesagt, Daniel Radcliffe ist sehr professionell in Interviews. Daniel Radcliffe verkauft in Interviews genau das, was er verkaufen soll. Aber in dieser Situation, wo zwei ikonische Schauspieler, die zum gleichen Zeitpunkt eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht haben, miteinander sprechen. Und der Rest, der Interviewteil quasi nur so ein bisschen führend ist für diese beiden und sich die beiden auch selber die Bälle sehr zuspielen. Das ist meiner Meinung nach das Interview, was am meisten so einen Blick hinter die Fassade ermöglicht. Ah. Und weil er einfach sehr viel offener ist mit jemandem, der quasi genau das Gleiche erlebt hat, wie er auch Kinderschauspieler war, sogar vor dem großen Durchbruch, was eigentlich auch beide gemeinsam haben, nur dass bei Elijah Wood einige Jahre waren und bei Daniel Radcliffe halt, weiß ich nicht, 2 Jahre, bis er seine ikonische Rolle hatte. Mhm. Es ist total interessant und der interessanteste Teil des Interviews ist tatsächlich für mich, dass sie auf 9/11 zu sprechen kommen, weil ja eigentlich dass etwas, was Elementares in der Geschichte von Herr der Ringe und Harry Potter ist, weil beide Filme kurz nach 9/11 rauskommen und ne, so klaren Kampf gut gegen böse präsentieren und ne, Eskapismus zu einer Zeit bieten, wo die Welt total unsicher gewirkt hat. Wo die Welt total unsicher gewirkt hat, aus der heutigen Perspektive, ist auch irgendwie witzig. Aber also etwas, was eigentlich selten angesprochen wird, aber was eigentlich total wichtig für das Verständnis von dem Erfolg von beiden Franchises ist. Und es ist total interessant, darüber zu sprechen, da zu lesen, wie die beiden darüber sprechen und welche Erlebnisse quasi in diesem Zusammenhang die beiden gemacht haben, an was sie sich erinnern können. Ja. Also absolute Empfehlung, wenn jemand diese, also es ist die Ausgabe, wo Daniel Radcliffe und Elijah Wood auf dem Cover sind von Empire Magazine, wenn man da noch drankommt, lohnt sich auf jeden Fall.
Aber online kann man das auch nachlesen oder nicht?
Bei Readly, in der Readly-App, diese Magazin-App, wo man quasi Spotify für Magazine.
Ja.
So, jetzt bin ich sehr gespannt, was bei dir auf Platz 1 ist und was unser Interview überbieten kann.
Vielleicht kann nichts unser Interview überbieten, aber auch bei mir auf Platz Nummer 1 ist das Video Daniel Radcliffe Surprises Fans at a Movie Theater. Es ist aus dem Jahre 2014, das heißt, er ist Mitte 20 und ist gedreht worden im Rahmen einer Filmpremiere von What If, dem Film, den wir hier auch schon besprochen haben und generell auch ganz gerne mochten. Ja, nicht wahr, Henny?
Ja. Ja, ich mochte den. Wieso?
Ich glaube, im Podcast warst du noch ein bisschen negativer.
Echt? Nein, das ist im Nachhinein.
Du hast dich mal nachher ein bisschen nach oben korrigiert.
Das ist im Nachhinein einer der besten Filme, die wir besprochen haben. Es kann sein, dass ich das direkt in der Folge danach gesagt habe, weil ich auch das Gefühl hatte, dass ich zu fies war.
Naja, jedenfalls. Es ist halt geplant, dass ein paar Zuschauer nach der Premiere noch da bleiben und die sollen für einen Fernsehsender oder einen YouTube-Kanal irgendwie noch ihr Statement in die Kameras sagen, was sie vom Film halten und so weiter. Und sie haben da generell erstmal total sympathische Leute ausgewählt, Pärchen, aber auch so eine Gruppe von Freundinnen und so weiter. Und das Ding ist aber, was eigentlich passiert, dass Daniel Radcliffe hinter denen auftaucht und auf einmal neben ihnen steht. Mhm. Und das klingt jetzt nach dem einfachsten Konzept aller Zeiten und man fragt sich vielleicht, warum ist das auf Platz 1, aber das ist so ein totales Feel-Good-Video. Also einer der ersten Kommentare ist auch, da hat jemand geschrieben, I smiled like an idiot throughout the whole video und mir ging es ganz genauso und ich bin mir sicher, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch wird es auch so gehen. Es ist irgendwie total sympathisch aufbereitet, auch wenn ich normalerweise kein Typ bin, der so Prank-Videos oder sowas mag. Das hier ist ja im Grunde auch kein Prank, es geht mehr ums Überraschen. Und Dan ist einfach so herzlich zu diesen Leuten, die seinen Film geguckt haben und die ja möglicherweise auch große Fans von ihm sind. Und stellt sich auch ganz normal vor, sagt, hi, I'm Dan und sowas. Und man nimmt ihm ja auch diese Bescheidenheit total ab. Es kommt einem ja zu keinem Zeitpunkt gespielt vor oder aufgesetzt. Ja, und er macht dann einfach immer so ein paar kleinere Späße mit den Leuten und während die da so durchdrehen und er bleibt aber total locker und down to earth und ja, es ist einfach ein schönes Video zum, dass man sich einfach sehr, sehr gut reinziehen kann. Ist auch sehr kurz, 3,5 Minuten und er macht auch den Scherz, so was wäre gewesen, wenn keiner den Film gemocht hätte. Da war er, glaube ich, am aufgeregtesten drüber, aber rundum gelungen.
Du hast aber den Begriff Interviews auch ziemlich weit gedehnt, muss ich sagen.
Haben wir Interviews gesagt?
Du hast Interviews gesagt. Du hast dir das gewünscht.
Aber alle meine Plätze waren Interviews.
Ja.
Nee, stimmt gar nicht. 3 meiner 5 Plätze waren klassische Interviews. Den Rap hat er also im Rahmen eines Interviews gemacht. Und bei diesem Video wird er ja auch interviewt. Mhm.
Du, deine Folge, deine Regeln. Das war mir nur aufgefallen. Ja, sehr interessant. Dann haben wir es tatsächlich geschafft, 10 völlig unterschiedliche Interviews zu empfehlen. 9 Videos, 1 Print. Vielleicht hätten wir mehr Print empfehlen sollen. Und damit haben wir unsere schnelle Notfallfolge ohne Epi ja eigentlich recht gut abgedreht. Oder was meint ihr? Schreibt es in die Kommentare. Und dann bleibt eigentlich quasi auch nur noch zu sagen, dass in 2 Wochen unsere vorletzte Folge Radcliffe Hangers kommt, unsere 37. Folge. Richtig?
37.
Ja.
Ja. Primzahl.
Genau. Wo wir uns die letzten TV-Auftritte von Dan, also jetzt nicht Interviews, sondern wirklich Rollenauftritte, aus Serien, aus Sketchen, aus Sketch-Shows angucken und sprechen. Quasi das letzte bisschen Dan Radcliffe, was wir noch nicht kennen.
Hey?
Ja.
Ich habe ein Interview vergessen. Aber ich merke gerade, man kann es auch als Sketch werten. Vielleicht weißt du schon, welches ich meine.
Keine Ahnung, aber vielleicht ja.
Ja, ich sag, das ist ein Sketch und dann baue ich es nächstes Mal ein.
Auf jeden Fall, dann bin ich noch gespannter.
Wahrscheinlich weißt du schon, welches ich meine. Ich
habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Wenn du kurz drüber nachdenkst, weißt du wahrscheinlich, was ich meine. Aber Henny, mal eine ernst gemeinte Frage an der Stelle. Warum hast du das denn formuliert als Dans letzte Interviews? Das klingt für mich so, als ob er gestorben wäre.
Letzte TV-Auftritte, habe ich gesagt.
Ja, das klingt für mich so, als ob er gestorben wäre.
Vor jetzt. Also letzte Interviews bis jetzt. Vielleicht nennen wir es ja auch anders. Im Plan steht letzte TV-Auftritte. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr euch dafür interessiert und wir euch noch nicht damit abgeschreckt haben, dass wir jetzt eine halbe Stunde über Interviews gesprochen haben, schaltet in 2 Wochen wieder ein. Ihr findet uns bei Instagram als CFPapagei4Real. Ich habe, glaube ich, in einigen der letzten Folgen 4 live gesagt. Also CFPapagei, oh, die Zahl 4 und dann Real. Auf Twitter als CFPapagei und auf Facebook und YouTube als CFPapagei. Ja, Eiko, bist du mit deiner Folge zufrieden?
Ich bin vollkommen zufrieden und kann als Abschlusswort eigentlich nur sagen, Dan, girl!
Okay, dann beenden wir die Folge halt nicht.
So hätten wir unseren Podcast, auch nennen können. Also,
ist mir gerade so einfach. Keiner von uns ist ein Girl, aber okay.
Egal.
Okay, mit diesem Tiefpunkt.
Ich bin übrigens froh, dass wir das einigermaßen hinkriegen, immer Zuhörerinnen und Zuhörer zu sagen. Hast du das Kanzler-Triell gestern gesehen? Ich schneide das einfach raus jetzt hier, aber hast du das gesehen?
Nein, tatsächlich nicht.
Scholz sagt immer, die Wähler und Wähler werden entscheiden.
Okay, das kannst du drin lassen.
Die ganze Zeit, ey.
Dann weiß man auch, wann das
hier aufgenommen wurde. Die ganze Zeit. Er kriegt es nicht hin. Was soll das?
Okay, bevor wir jetzt hier zu politisch werden.
Das ist so, als ob du doppelt betonen möchtest, dass du nur die Männer meinst, wenn du sagst, die Wähler und Wähler.
Das wäre die Strategie. Wir jetzt zu politisch werden oder du noch irgendeinen furchtbaren Wortwitz einbringen kannst, würde ich sagen, beenden wir das hier. Du musst das ja jetzt auch noch online stellen und schneiden. Und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörer und ZuhörerInnen, die, jetzt habe ich es auch verkackt.
Ja, ich fand es nicht schlecht. Ich habe festgestellt irgendwann, dass ich immer gesagt habe, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer. Weißt du, ich habe ZuhörerInnen schon getrennt, das kann man ja auch so stehen lassen. Du kannst ja auch sagen, liebe ZuhörerInnen.
Genau das, was ich gerade falsch gemacht habe.
Also habe ich quasi zweimal die Männer und einmal die Frauen angesprochen.
Eiko, lass mich diese Folge beenden.
Bitte, ich bitte, Henny.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt magisch, gendert korrekt und guckt euch Interviews mit Daniel Radcliffe an.
Und wenn ihr noch Empfehlungen für uns habt mit Interviews von Dan, immer her damit. Henny kennt sie alle, ich kenne sie nicht alle.
Ja, okay, jetzt ist aber auch Schluss.
Dan, girl. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.